Während ihrer 7-jährigen Grundausbildung im Ganztagsbetrieb blieb den jüdischen Schülern nach der Erledigung der umfangreichen Hausaufgaben wenig Zeit für Freizeitaktivitäten. Die wohlhabenderen Mädchen berichten vom Eislaufen, Karussellfahren, Musizieren und Radiohören. Unabhängig von der finanziellen Situation der Familie konnten die Zeitzeuginnen die Lektüreangebote der öffentlichen Bibliotheken nutzen. Viele Mädchen entwickelten sich dadurch zu regelrechten Leseratten. Unterhaltung boten auch die zahlreichen Familienfeste, die von den Angehörigen der Großfamilie gemeinsam begangen wurden. In den Sommerferien verließen alle Zeitzeuginnen die heiße Stadt und mieteten sich zusammen mit ihren Müttern und Geschwistern auf einem Bauernhof im Umland ein. Manche durften auch an einem Ferienlager einer zionistischen oder bundistischen Jugendorganisation teilnehmen, was nicht selten mit den politischen Vorlieben der Eltern zusammenhing. Wollten zionistische Organisationen junge Juden für eine Zukunft insbesondere in Palästina vorbereiten, sahen die im Bund zusammengeschlossenen Sozialisten die Zukunft der Juden in einem sozialistisch geprägten Polen gesichert und lehnten eine Auswanderung ab. In den bundistischen Kreisen spielten, ähnlich wie bei den liberalen Geschäftsleuten, die sich höchstens an den hohen Feiertagen in der großen reformierten Synagoge sehen ließen, religiöse Riten keine große Rolle. Für die Mehrheit der Familien unserer Zeitzeuginnen aber war die Religion von zentraler Bedeutung. Die Speisegebote, der Sabbat, die Gottesdienste, Feiertage und Gebete wurden streng eingehalten. Sala, im jüdischen Viertel aufgewachsen, berichtet, dass der Beginn des Sabbat durch einen Schabbes, einen Synagogendiener, persönlich ausgerufen wurde. Danach seien überall die Kerzen angezündet worden und die Männer eilten zum Gottesdienst in die Schule, die in einem bescheidenen Stiebel eingerichtet war. Unter den gemeinsam mit der Großfamilie gefeierten Festen erfreute sich Pessach bei unseren Zeitzeuginnen besonderer Beliebtheit. Esther erklärt, da bekam ich nagelneue Schuhe und Kleider und konnte kaum erwarten, bis der erste Tag von Pessach kam und ich mein neues Kleid und meine neuen Schuhe vorführen konnte. Die Geborgenheit innerhalb der Großfamilie und der jüdischen Gemeinde wurde umso wichtiger, je mehr antisemitische Vorfälle durch das Mitte der 30er Jahre erstarkende rechtsgerichtete Lager der Nationaldemokraten toleriert oder unterstützt wurden. Unsere Zeitzeugin Rachela wird auf dem Schulweg von polnischen Schülern angepöbelt, die krakehlen: Juden, fort mit euch nach Palästina! Wir wollen euch hier nicht! Eine andere Zeitzeugin erwähnt Plakate mit dem Slogan: Polen, den Polen! Wieder andere Boykottaufrufe aus Konkurrenzneid wie: Kauft nicht bei Juden, sondern bei euren eigenen Leuten. Neben solchen Verbalattacken gab es auf Wochenmärkten auch gewaltsame Ausschreitungen mit Toten und Verletzten. Diese besorgniserregenden Tendenzen im eigenen Land wurden weit ernster genommen als die innen- und außenpolitische Entwicklung im Nachbarland Deutschland. Die meisten Familien unserer Zeitzeuginnen fühlten sich durch die geografische Lage ihrer Heimatstadt im Herzen Polens sicher bzw. konservierten ein positives Deutschlandbild. Viele Städter, darunter auch einige Zeitzeuginnen, wurden noch in der Sommerfrische von der Mobilmachung am 30.08.1939 überrascht, kehrten überstürzt nach Hause zurück und erlebten schockiert die Bombardierung ihrer Heimatstadt Lodz am 2. September mit, die erhebliche Schäden anrichtete und über 300 zivile Opfer kostete. Aus Westpolen ins Landesinnere Flüchtende verbreiteten Schreckensnachrichten über die Brutalität der vorrückenden Deutschen, denen so mancher unserer Zeitzeuginnen keinen Glauben schenken wollte. So begab sich die damals 15-jährige Esther mit ihrer Freundin kurz nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Lodz am 8. September unbekümmert auf die Straße, wo die Mädchen von Soldaten angehalten und in einer nahegelegenen Schule den Fußboden putzen mussten, und zwar mit ihrer Unterwäsche. Miriam wurde Augenzeugin der brutalen Misshandlung orthodoxer Juden durch Deutsche, die deren Bärte abschnitten oder ausrissen. Doch war dies nur der Auftakt unvorstellbarer Terrormaßnahmen, die unmöglich alle erwähnt werden können. Aufenthaltsbeschränkungen, Beschlagnahmungen, jüdische Geschäfte, Stigmatisierung mit einer gelben Armbinde, dann mit dem Davidstern, Zerstörung der prächtigen Synagogen, Einweisung in ein mit Hausmauern und Stacheldrahtzäunen umschlossenes und von Deutschen bewachtes Ghetto in den ärmsten Stadtvierteln. Die wohlhabende vierköpfige Familie Karp wurde wie ihre jüdischen Mitbürger mit ihrem Handgepäck in eine Einzimmerwohnung mit Küche gepfercht, in der schon zwei Personen untergebracht waren. Die unzureichende Lebensmittel- und Arzneimittelversorgung begünstigte die Ausbreitung von Krankheiten der auf engstem Raum Lebenden und forderte viele Todesopfer. Für die dürftigen Lebensmittelrationen mussten Erwachsene, aber bald auch Kinder Zwangsarbeit leisten. Sie fertigten Uniformen, gestrickte Mützen und Ohrenschützer sowie geflochtene Strohschuhe als wärmende Einlagen für Soldatenstiefel im Auftrag der deutschen Wehrmacht. Wer als arbeitsunfähig galt, wurde in das nahegelegene Vernichtungslager Kulmhof, Chełmno, eingeliefert und ermordet. Auch in den Landgemeinden und Kleinstädten des Wartegaus wurden diese Auslese getroffen, Familien auseinandergerissen und die Arbeitsfähigen bis August 1942 ins Lodzer Arbeitsghetto deportiert. In der ersten Septemberhälfte 1942 leiteten die Deutschen die brutalste Vernichtungsaktion im hoffnungslos überfüllten Ghetto Litzmannstadt ein, wie Lodz seit 1940 genannt wurde. Die Gestapo räumte die Krankenhäuser, warf die Kinder teils aus den Fenstern auf zum Abtransport bereitstehende Wagen. Stichworte eines Augenzeugen halten fest: Frau, eine Stunde nach Entbindung mitgenommen, Chirurg von Zangengeburt weggerissen. 1253 Kranke fielen der gewaltsamen Evakuierung der Spitäler zum Opfer. Wenige Tage später sollten Kinder unter 10 und Erwachsene über 65 Jahren ins Vernichtungslager Kulmhof abtransportiert werden. Die Zeitzeuginnen beschreiben grauenhafte Szenen. Wenn Kinder versteckt wurden, nahm die Gestapo vielfach deren Mütter mit und die Kinder verhungerten im Versteck. Die übrig bleibenden Ghettobewohner mussten noch bis zum Herannahen der Roten Armee im August 1944 Zwangsarbeit leisten. Dann wurde das Ghetto Litzmannstadt evakuiert. Bis zum 29. August rollte Güterzug um Güterzug mit 72.000 Juden von Litzmannstadt in die Todesfabriken von Auschwitz-Birkenau. Die wenigsten entgingen der Vernichtung und wurden dort noch einmal zum Arbeitseinsatz aussortiert, unter ihnen 120 Frauen und Mädchen, die nach wenigen Wochen ins KZ Bergen-Belsen deportiert wurden, das als Verteilerzentrum für in der Rüstungsproduktion einzusetzende Häftlinge fungierte. Töne vermögen besser als Worte, die Empfindungen der traumatisierten Frauen und Mädchen zum Ausdruck zu bringen.
Wir hörten einen Teil aus dem Thema des Films Schindlers Liste. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Warum der Titel? Wir haben heute Sibylle Eberhardt zu Gast mit dem Buch Als das Boot zur Galeere wurde. Wie jüdische Frauen und Mädchen aus Lodz und Umgebung, Ghettoisierung, Lagerhaft in Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, Zwangsarbeit in Geislingen-Steige und die Deportation nach Allach überlebten. Im ersten Teil der Lesung ging es schwerpunktmäßig um die Ghettoisierung und die Lagerhaft in Auschwitz-Birkenau. Jetzt im zweiten Teil der Lesung wird der Schwerpunkt Zwangsarbeit in Geislingen sein.
Ende November 1944 wurden die erwähnten 120 Frauen und Mädchen aus dem Raum Lodz bedroht von alliierten Luftangriffen von Bergen-Belsen zum Arbeitseinsatz in den damaligen Rüstungsbetrieb WMF im Süden Deutschlands deportiert, der nach dem Krieg wieder an seine Haushaltswarenproduktion anknüpfte, für die er bis heute bekannt ist. Am Standort der Firma in Geislingen befand sich ein kleines Außenlager des KZ Natzweiler, bestehend aus 5 Wohn-, einer Wirtschafts- und einer Revierbaracke, die umgeben von Wachtürmen und Stacheldrahtzäunen um einen Appellplatz angeordnet waren. Dort standen den Ankömmlingen erneut die bekannten Aufnahmerituale bevor. Die Registrierung mit einer Nummer, die ihre Persönlichkeit auslöschen sollte, die Uniformierung mit der einheitlich gestreiften Häftlingskleidung, die ohne Rücksicht auf die Passform verteilt wurde und deren dünner und harter Stoff die Haut irritierte. Außerdem bekamen sie Holzschuhe, die, weil es an Strümpfen fehlte, die bloßen Füße wundscheuerten und, wie sich bald herausstellte, bei Eis und Schnee völlig untauglich waren und wegrutschten. Nach der Einkleidung erfolgte die Arbeitseinteilung. Die Zuweisung zur Tag- oder Nachtschicht in der Fabrik, die 12 Stunden umfasste, schien willkürlich vorgenommen zu werden, ohne Rücksicht auf das Alter der Betroffenen, das diese mit 14 bis 45 Jahren angaben. Natürlich war für die Nachtarbeiter kein Freizeitausgleich wegen des massiven Eingriffs in den biologischen Rhythmus vorgesehen. Man fuhr mit den vorhandenen Arbeitskräften rücksichtslos auf Verschleiß und rechnete notfalls mit einem Ersatz aus dem Arbeitskräftereservoir, über das die SS in den Konzentrationslagern verfügte. Auch ein Schichtwechsel nach einem bestimmten Zeitraum war nicht vorgesehen. Manche Frauen blieben während ihres ganzen Aufenthalts in Geislingen zur Nachtschicht eingeteilt. Glücklich schätzen konnten sich etwa 20 zum Küchendienst ausgesonderte Frauen und Mädchen, nicht weil die Arbeit im Kartoffel- und Kohlenkeller angenehm war, sondern weil sie durch den Kontakt zur Küche sich oder einer Freundin zusätzlich zur kargen Essensration gelegentlich eine Kartoffel oder Rübe zustecken und so die Überlebensmöglichkeit geringfügig erhöhen konnten. Allerdings wurden solche Verstöße gegen die Lagerordnung, wenn sie von den SS-Aufseherinnen oder Kapos entdeckt wurden, mit drakonischen Strafen geahndet und so mancher musste daher diesen Traumjob mit der Arbeit in der Fabrik vertauschen. Im Lager selbst war bereits seit Ende Juli 1944 eine Gruppe aus 700 ungarischen Jüdinnen untergebracht, die direkt aus Auschwitz nach Geislingen deportiert worden waren. Sie mussten nun eine Wohnbaracke, die mit 3-stöckigen Pritschen ausgestattet waren, den Polinnen überlassen. Jede Pritsche war mit einem Strohsack und einer dünnen Decke bestückt. Da die Häftlingsbaracken im Winter nicht beheizt wurden, rückten oft mehrere Häftlinge auf einer Pritsche zusammen, um sich mit ihrer Körperwärme aufzuwärmen. Die sanitären Einrichtungen waren unzureichend. Über 800 Häftlinge mussten sich 4 Plumpsklos teilen, eine Katastrophe zu einer Zeit, als die Ruhr im Lager grassierte. Das größte Problem für die Häftlinge stellte der allgegenwärtige Hunger dar. Die verabreichten Essensrationen konnten ihn nicht stillen, da Lebensmittel, die für die Häftlinge vorgesehen waren, oft vom SS-Personal für die eigene Verpflegung beschlagnahmt oder zum Schwarzhandel abgezweigt wurde. Je dünner die Suppe, desto mehr wurden die Häftlinge zu kleinen Diebstählen verleitet, was zu immer ausgeklügelteren Kontrollen des Aufsichtspersonals führte. Schon Verdächtigungen, sich beim Essenfassen zum zweiten Mal angestellt zu haben, konnten zur Verweigerung der Mahlzeit sowie zu körperlicher Züchtigung führen. Selbst der Versuch, Küchenabfälle an sich zu nehmen, konnte brachiale Gewalt auslösen. Tauba erzählt zum Beispiel: Eines Tages kamen wir von der Arbeit heim und ich sah, wie jemand Kartoffeln aus der Küche hinauswarf. Ich hatte schon jahrelang keine Kartoffel mehr gesehen. Ich ging auf 10 Spitzen aus der Baracke und nahm eine heiße Kartoffel. Ich bemerkte aber nicht, dass meine Aufseherin hinter mir her war, und als ich aufstand, schlug sie mit der Faust auf meine Zähne. 4 Zähne habe ich ausgespuckt, 4 weitere wackelten. Blut fing an zu fließen. In einem anderen Fall, als ein Mädchen heimlich Kartoffelschalen aufs Zimmer geschmuggelt hatte, wurde nach der Entdeckung für die ganze Baracke eine Kollektivstrafe verhängt. Alle mussten den ganzen Tag ohne Essen draußen im Schnee Appell stehen, während aus der SS-Baracke der Duft unbekannter Leckerbissen zu ihnen herüberwehte. Verantwortlich für die Lagerstrafen waren insbesondere 2 SS-Aufseherinnen, die wie ihre Kolleginnen, die die Häftlinge bei der Fabrikarbeit überwachten, bis Mitte 1944 selbst in der WMF als Fabrikarbeiterinnen beschäftigt gewesen waren. Sie waren im gleichen Alter wie der Großteil der ihnen unterstellten Häftlinge und hatten sich im Juni 1944 in der Hoffnung auf wirtschaftliche Vorteile, leichtere Arbeit und ein höheres Sozialprestige für eine Kurzausbildung als SS-Aufseherin anwerben lassen und setzten nun bei ihrem Einsatz in Geislingen skrupellos um, was sie bei ihrer Ausbildung in Ravensbrück gesehen haben mussten. Obwohl sie selbst unter der schweren Fabrikarbeit gelitten hatten, zeigten sie den Häftlingen gegenüber kein Mitempfinden oder eine gewisse Nachsicht. Nur eine Aufseherin empfand bei ihrer Tätigkeit ein Unbehagen und quittierte schließlich den Dienst, was keine negativen Konsequenzen für sie hatte. Ausschlaggebend für diesen Schritt war wohl der Rücktransport von 12 kranken und schwangeren ungarischen Häftlingen nach Auschwitz vor der Ankunft unserer polnischen Zeitzeuginnen. Den verlängerten Arm der SS bildeten 6 politische Funktionshäftlinge, die Anfang Februar 1945 noch durch 10 als asozial gekennzeichnete Häftlinge verstärkt wurden. Bis auf eine Kapo wurden die meist durch eine lange Lagerkarriere geprägten Funktionshäftlinge von den einfachen Häftlingen negativ beurteilt. Besonders gefürchtet war die Lagerälteste und die Küchenkapo, beide kommunistische Aktivistinnen des Widerstands. Erstere hatte diese Funktion schon zuvor in Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau zum Schrecken ihrer Mithäftlinge ausgeübt. Zu den zahlreichen Opfern dieser gestörten Persönlichkeit gehörte auch die bereits erwähnte, inzwischen 14-jährige Mila, die sich eines Tages vergeblich bemühte, auf die Beine zu kommen und dem obligatorischen Zählappell beizuwohnen. Sie erzählt, wie die Lagerälteste in die Baracke kam und stundenlang mit der Faust auf sie einschlug, mit schlimmen Folgen. »Sie hat diesen Wangenknochen in meinem Gesicht gebrochen«, erklärt Mila und fährt fort. »Ich verspürte Schmerzen, und als ich mit meiner Hand tastete, spürte ich mein Auge irgendwo hängen. Sie hat mein Gesicht zertrümmert.« Eine furchtbare Erfahrung für ein junges Mädchen. Im Krankenrevier konnte die Häftlingspflegerin, der keine Medikamente zur Verfügung standen, nichts für Mila tun und ihr nur ein Bett anbieten. Das entstellte Gesicht der 14-Jährigen konnte erst nach der Befreiung durch mehrere Operationen von Spezialisten der Gesichtschirurgie einigermaßen wiederhergestellt werden. Auch an öffentlichen Auspeitschungen von Häftlingen beteiligte sich die Lagerälteste, sofern diese nicht durch den Lagerführer oder die Erstaufseherin vorgenommen wurden. Zur Abschreckung für die Häftlinge wurde ein solches Exempel gern am arbeitsfreien Sonntag statuiert. Dazu wurden alle Häftlinge auf dem Appellplatz zusammengerufen, auf dem ein Stuhl in die Mitte gestellt wurde. Das Mädchen, das bestraft werden sollte, musste vor aller Augen seinen Rock hochziehen und sich über den Stuhl legen. Dann wurden ihm 25 Stockschläge verabreicht. Auch der Küchenkapo wurden von allen befragten Geislinger Häftlingen Schläge bei der Essensausgabe, die sie anders nicht in den Griff bekam, vorgeworfen. Schikanös ausgedehnte Zählappelle bei jedem Wetter und Zusatzarbeiten im Lager nach der Fabrikarbeit erschwerten das Dasein der Häftlinge im Lager. So braucht es nicht zu verwundern, dass sich viele sonntags freiwillig zur Arbeit in der Fabrik meldeten, um den Schikanen im Lager, aber auch dem Demütigenden angestarrt werden durch Einheimische, die sich des Öfteren aus Sensationsgier am Lagertor einfanden, zu entgehen. Auch auf dem Weg zur Arbeit erfuhren die Häftlinge wenig ermutigende Gesten durch die einheimische Bevölkerung. Hier und da wurde ihnen ein oder mehrere Äpfel zugesteckt, was allerdings die begleitenden Wachen zu verhindern suchten. Meist nahmen sie den Häftlingen das Geschenk wieder ab und bestraften sie rigoros mit Schlägen. Den 1,6 Kilometer langen Ausmarsch empfanden die Häftlinge besonders im Winter unzureichend bekleidet und teils ohne Strümpfe in unbequemen Holzschuhen als sehr beschwerlich. Erfrierungen und Entzündungen der wundgescheuerten Füße waren weit verbreitet. Wer irgendwo einen alten Lumpen ergattern konnte, wand sich diesen um die Füße. Um den Körper vor der schneidenden Kälte zu schützen, kamen einige auf die Idee, die dünne Decke, die sie zum Schlafen erhalten hatten, unter der Häftlingskleidung um den Leib zu wickeln. Doch nach kurzer Zeit wurde das Manöver entdeckt. Die betroffenen Frauen mussten zur Abschreckung 6 Stunden im Freien in großem Abstand voneinander stehen, um sich nicht gegenseitig wärmen zu können. Ihr Weinen und Klagen nützte ihnen nichts. Am Werkstor wurden die Schichtarbeiterinnen noch einmal durchgezählt und zu ihren Arbeitsplätzen geführt. Für alle Jüdinnen war die Arbeit in einem metallverarbeitenden Rüstungsbetrieb unbekannt. Waren die Polinnen die langen Arbeitszeiten in den Lodzer Ghettobetrieben schon gewohnt, so mussten sich die Ungarinnen auch daran erst gewöhnen. In den Quellen sind 3 Abteilungen erwähnt, in denen KZ-Häftlinge zur Arbeit eingesetzt wurden, und zwar die Presserei, die Walzerei und die Schweißerabteilung. Allen dreien ist ein hohes Gefahrenpotenzial am Arbeitsplatz gemeinsam. Eine ungarische Jüdin berichtet von ihrem ersten Eindruck, den sie von ihrem künftigen Arbeitsplatz in der Presserei bekam. Wir betraten einen riesigen Käfig mit massiven eisernen Monstern. Der einweisende Meister erklärte, das sind die Pressen für Pistolen und Maschinengewehre. Die Ungarinnen betrachteten die Ungetüme dieser ihnen fremden Industriewelt mit Entsetzen, das sich noch durch die ausgesprochene Warnung steigerte, auch nur eine Sekunde Unachtsamkeit könnte ihnen den Verlust eines Fingers oder einer ganzen Hand eintragen. Zusätzlich gab eine Aufseherin den Frauen zu verstehen, dass sie eine zweitägige Probezeit an den Pressen, an denen nie zuvor Frauen gearbeitet hätten, absolvieren müssten. Würden sie diese nicht bestehen, würden sie nach Auschwitz zurückgeschickt. Unter dieser Prämisse setzte sich die Ungarin Giselle am nächsten Tag vor eine solche Presse, die hoch über sie aufragte. Ihre Tätigkeit beschreibt sie so: Ich musste einen gut 2 Zentimeter hohen Metallblock genau platzieren und dann ein Pedal betätigen. Der Pressestempel donnerte auf das Metallstück herab. Dann musste ich ihn wieder nach oben schieben, entfernte die halbseitige Pistole mit ihren scharfen Rändern und legte sie in eine Kiste. Danach wurde der Vorgang wiederholt, ohne dass Zeit blieb, sich aufzurichten oder umzuschauen. 12 Stunden lang musste, abgesehen von einer kurzen Essenspause, der Arbeitsgang wiederholt werden. Die Ungarinnen bestanden den Test und es stellte sich heraus, so Giselle, dass wir innerhalb einer Woche die doppelte Leistung erzielten, die von den kriegsgefangenen Männern erbracht worden waren, worüber die Direktoren staunten. Der angedrohte Rücktransport nach Auschwitz, der wie ein Damoklesschwert über ihnen hing, hatte sie zu diesen Höchstleistungen gebracht. Damit hatten sie zugleich aber auch eine Norm für die nach ihnen eintreffenden polnischen Kolleginnen gesetzt. Um überforderte Frauen vor einem Rücktransport nach Auschwitz zu schützen, veränderte ein Betriebsleiter die Arbeitsorganisation durch Zerlegung der Tätigkeit in eine Vielzahl von Einzelarbeitsgängen. Diese Erleichterung erhöhte allerdings die Monotonie und verstärkte die Ermüdung bei der Arbeit. Wie viele Arbeitsunfälle auf das Konto von Ermüdungserscheinungen gingen, wurde in keiner Statistik erfasst.